Also zunächst einmal, was Gebet überhaupt erstmal für unser Leben ist, was es, in was es hineinführt, dass das Gebet letztendlich tiefer Ausdruck dessen ist, wie unsere Gottesbeziehung aussieht. Man kann im Gebet wirklich ablesen, welchen Gott hast du, welche Beziehung hast du zu ihm. Und das Vater unser führt uns ein in eine einmalige, intensive Gottesbeziehung. Wir haben gehört, dass das Vater unser ein Gebet für die Jünger ist. Bei Matthäus steht es innerhalb der Bergpredigt. Er setzte sich und seine Jünger traten um ihn. Im Hintergrund seht ihr ja dieses Bild. Das ist die Höhle bei der Vaterunser-Kirche in Jerusalem auf dem Ölberg, wo auch ein Ort ist, wo Jesus mit seinen Jüngern ganz vertraut zusammen war. Beim Lukas-Evangelium wird auch berichtet, Jesus betet an einem einsamen Ort und die Jünger sagten, Herr, lehre uns beten. Beten ist immer ein ganz besonderer Ausdruck für Gemeinschaft. Das spüren wir auch. Es ist das auch etwas Intimes. Und Jesus lässt uns total teilhaben an seiner intensiven, innigen Beziehung zum Vater. Und darüber werden wir nachher noch sprechen. Das Vaterunser, haben wir gehört, ist ein sehr kurzes Gebet. Man kommt gleich zum Eigentlichen, zum Wesentlichen. Denn viel reden und den anderen überzeugen wollen, ist ja immer ein Ausdruck auch inneren Zweifels. Papst Benedikt schreibt in seiner Enzyklika Deus Caritas Est, wir brauchen nicht beten, und damit Gott umzustimmen, dass er gut ist zu uns, dass er gnädig zu uns ist. Gott ist gut und Gott ist gnädig, ja. Wir brauchen ihn nicht umzustimmen durch unser Gebet. Wir dürfen wissen, er ist einfach gut. Und das dürfen wir wissen. Deswegen brauchen wir nicht plappern wie die Heiden. Wir dürfen ein Vertrauensverhältnis haben zu Gott. Also Vater unser ist ein ganz kurzes Gebet. Und dann, was erstaunlich ist, es ist ein reines Bittgebet. Ein Bittgebet, weil Jesus einfach das Wesentlichste, um was es Gott geht, ins Gebet hineinbringt. Das Vater unser ist ein Gebet ganz aus dem Herzen Gottes, ganz aus dem Anliegen Gottes heraus, um was es ihm in dieser Welt geht. Gott will diese Welt retten und segnen. Er will diese Welt ganz an sich ziehen. Er will für diese Welt Gott sein, Vater sein. Deswegen ist dieses Gebet ein ganz großer Schrei. Ein großer Schrei, dass der Vater doch das tut, was er sich vorgenommen hat, um die Welt praktisch, die Menschen wirklich zu seinen Kindern, die Menschen zu seinen Kindern werden, die ihnen Heil schenkt. Und dann war ganz wichtig, das war so unser, die ersten drei Bitten sind eine ganz eigentümliche Formulierung. Wer sagt im Deutschen schon, geputzt werde die Treppe oder die Sauberkeit komme? Das ist nicht, da fehlt etwas, nämlich der Handlungsträger fehlt. Und das ist beabsichtigt bei Jesus, denn er macht deutlich, zwischen Jünger und ihm ist ein tiefes Einverständnis. Und es geht um ein ganz neues Miteinander Gottes mit uns. Wir können sagen, dein Reich komme durch dich, dein Reich komme durch mich und dein Reich komme durch uns. Also, und das alles meint, dass diese Bitten. Aber die Priorität, der Hauptakteur, der Haupthandelnde in dieser Bitte ist immer allein Gott. Das ist das Entlastende, dass wir nicht meinen, nur durch mich, ja, da bin ich ja viel zu schwach dazu. Da komme ich doch an meine eigenen Grenzen, auch durch meine eigenen Schwachheiten, durch meine Fehler. Mein Gott, da könnte ich ja gar nicht mehr mitarbeiten. Nein, der Herr ist selber, der das Reich Gottes heraufführt. Und wir kommen nachher dazu, dass es wirklich so ist. Aber wir sind freie Wesen. Gott hat Achtung vor unserem freien Willen. Und deswegen erwartet er von uns eine Offenheit, eine Bereitschaft, das auch zu wollen, dass er das tut. Und dann mitarbeiten. Also, es geht im Vater Unser, vor allem in diesen ersten drei Bitten, um ein neues, tiefes Miteinander Gott-Mensch. Es geht um ein Miteinander von Gott und Mensch. Und das, wenn wir das mal miteinander sagen, es geht um ein neues Miteinander. Es geht um ein neues Miteinander. Das müssen wir wirklich öfters wiederholen. Wisst ihr warum? Weil wir zu schnell in das alte Fahrwasser reinkommen. Nämlich vor allem ich. Wenn ich es gemacht habe, weiß ich, dass es gemacht ist. Gell? Obwohl wir doch alle an die Grenze kommen. Gut. Gottes Wünsche werden die Wünsche der Jünger. Den Jüngern geht es um die Sorgen Gottes und machen diese zu ihren eigenen. Und da der Abschluss, euch aber muss es zuerst, das können wir gemeinsam sprechen, euch aber. Ja. Vielleicht hört sich das zunächst einmal an, naja, da geht es ja nicht um mich. Aber im Reich Gottes geht es wirklich um uns. Warum? Weil wir darin erst so richtig zum Leben kommen. Da kann Gott das sein, was er sein will. Und unser Leben kann ohne Gott nicht gelingen. Unser Leben kommt ohne Gott nicht zu der höchsten Erfüllung. In Gott erfahren wir die höchste Erfüllung für unser Sein. Ja, leider Gottes ist heute oft so unser Glaubensleben. Ach, es ist nur eine Last. Es ist nur voller Gebote, nur voller Verpflichtungen, voller muss. Und dabei werde ich bald Apfelmus. Ja, das heißt, ihr wisst, was ich sagen will. Wir haben keine Freude mehr am Glauben. Wir sind müde. Wir haben keine Lust mehr. Wir fühlen uns wirklich zerquetscht. Zerquetscht unter diesen Forderungen. Und so sieht oft unser Glaube aus in unserer Gesellschaft. Ja? Schauen wir einmal unsere Gesellschaft an. Unser Glaube, das ist doch für die meisten nur eine Last. Eine Last. Aber in Wirklichkeit ist unser Glaube eine ungeheure Befreiung. Eine wirkliche Befreiung für unser Menschsein. Zur höchsten Entfaltung. Gott hat kein einziges Gebot, was uns zur Last werden soll. Sondern zur Befreiung. Da kommen wir nachher noch dazu. Ja, liebe Schwestern und Brüder, so weit einmal, dass das Vater Unser ist also ein, es beginnt gleich, es ist ein Gebet eines neuen Miteinanders Gottes. Gebet ist eine ganz lebendige Beziehung mit Gott, ein ganz lebendiger Austausch, ja, voller Vertrauen. Und nun kommen wir zu der wunderbaren Anrufung, Abba, lieber Vater. Abba. Abba. Im Hebräischen, Aramäischen, Abba. Abuna, Abuni, lieber Vater. Es ist eigentlich das vertraute Verhältnis eines Kindes zu seinem Vater oder zu seiner Mutter. Ja, Mai, es ist so nett, wenn man jetzt hier durch die Gänge geht, hört man immer Mama oder Papa. Gell? Die Kinder alle voller Vertrauen. Papa, Mama, das ist dieses Zugehörigsein. Zugehörigsein. Ich sage nur zu jemandem Papa, zu dem ich gehören will oder zu dem ich gehöre. Und die Kinder und die Eltern gehören zusammen. Sie sind kein Besitz füreinander, aber sie gehören zusammen und sie können ihr Leben nicht ohne einander verstehen. Ja, welches Kind kann sein Leben ohne seine Eltern verstehen oder leben? Sie gehören einfach existenziell zusammen. Und so ein existenzielles Zusammensein wird uns durch Jesus Christus mit Gott, dem Vater, geschenkt. Ich sage zum Vater, zu Gott, Abba, lieber Vater oder Papa oder Vati. Es ist eine ganz persönliche Beziehung. Wie ich das Wort ausdrücke, ist eigentlich ganz egal. Es geht vor allem um diese Beziehung. Du bist der, ohne den ich nicht leben kann, ohne den ich das Leben nicht habe, ohne den ich verlassen bin. Du bist mein Vater, der auch jeden Tag für mich sorgt. Du sorgst für mich. Du deckst den Tisch für mich vor den Augen meiner Feinde. Du bist der, zu dem ich kommen kann. Von Friedrich von Bodelschwing, ihr kennt vielleicht diesen großen evangelischen Pfarrer in Deutschland, der da so viel geleistet hat, mit den Bodelschwingschen Anstalten, der erzählt folgende Begebenheit. Als kleiner Junge hatte er und auch seine ältere Schwester nachts plötzlich eine furchtbare Angst, die über sie kam. Eine furchtbare Angst. Und sie gingen aus ihrem Schlafzimmer dann durch zwei dunkle, kalte Zimmer durch ins Wohnzimmer. Und dort saß ihr Vater. Und er ging zum Vater. Der Vater breitete seine Hände aus, nahm ihn auf seinen Schoß und sagte zu ihm, mein kleiner Mann, was möchtest du? Und er sagte nur, Vater, ich will bei dir sein. Und dann sagte, dann war alle Angst fort und alle Wünsche waren fort, nur beim Vater sein. Dieser Schutz, diese Geborgenheit. Und ich denke mir, genau das will uns dieses Abba am Anfang vom Vater Unser sagen. Nur beim Vater sein. Er gibt uns Halt, er gibt uns Schutz. Jesus sagt deswegen, lasst doch die Sorgen. Jeder Tag hat seine genug Sorgen. Macht euch keine Gedanken von morgen. Und euer Vater weiß ja, um was es geht. Dieses Verhältnis will uns Jesus vermitteln. Gerhard Lufing bringt in seinem Buch Vater Unser neu ausgelegt, dieser Vater, die Abba-Anrede, in Verbindung gleich mit der zweiten Hälfte des Vater Unsers, nämlich unser tägliches Brot gib uns heute. Unser tägliches Brot gib uns heute. Da sagt er, was war denn die Situation, wo Jesus den Jüngern das Vater Unser gelehrt hat? Sie waren miteinander unterwegs. Jesus sagte, jeder Vogel hat sein Nest und jeder Fuchs hat seine Höhle. Aber der Menschensohn hat keinen Stein, wo er sein Haupt drauflegen kann. So war er auch mit seinen Jüngern unterwegs durchs Land. Sie wussten nicht, wo sie abends essen. Sie wussten nicht, wo sie nachts schlafen, wo sie eine Unterkunft bekommen. Sie waren wirklich darauf angewiesen, dass der Vater ihnen alles gibt. Die Jünger haben das Haus ihres Vaters verlassen. Des Vaters, der für sie jeden Tag das Nötige auf den Tisch brachte. Ja? Der Vater in seiner Großfamilie war der erste Fürsorger für alle. Und den haben sie verlassen. Deswegen brauchen sie jetzt einen Vater, der ihnen jeden Tag Unterkunft, ein Dach auf dem Kopf, unterm Kopf, über dem Kopf und das Essen vorbereitet. Ja? Und was tut er? Vater unser tägliches Brot gib uns heute. Darauf da sagt Jesus, schaut, der Abba, der wird für uns sorgen. Und sie haben jede Nacht ein Dach gefunden und zu essen bekommen. Bei Freunden auch, die sie schon kennengelernt haben. Ja? Sie haben Unterkunft bei allen. Sie, die jetzt unterwegs sind. Kommt mal vor, dass sie jetzt bei den Samaritern fortgeschickt werden. Aber das macht Jesus, nimmt das in gelassen hin und geht einfach ein Dorf weiter, wo sie dann Unterkunft finden. Ja? Gott sorgt für sie. Das ist ganz wichtig. Dieses Verhältnis, dieses neue Verhältnis. Jesus vermittelt ganz klar, was er einmal sagte. Einmal zu dem reichen Jüngling, wo er sagte, guter Meister. Da sagt Jesus ganz klar, was nennst du mich? Gut. Nur einer ist gut. Der Vater im Himmel. Jesus lässt uns aber auch daran teilnehmen. Kann ich sagen, Vater, du bist gut. Übrigens, dahinter steckt eine ungeheure Macht. Ich bete es furchtbar gern. Vater, du bist gut. Du bist so gut. Immer kommen wir noch in diesen Tagen dazu, wenn wir erleben, was Jesus für uns getan hat. Und das ist ja letztendlich der Vater. Jesus erfüllt ja nur den Vater den Willen des Vaters. Und ist unendlich gut, gell? Jesus ist so gut und offenbart das Gutsein Gottes. Und wenn wir sagen, Vater, Abba, du bist gut. Abba, du bist gut. Abba, du bist gut. Abba, Vater, du bist gut. Ein ganz wunderbarer Lobpreis, das zu bekennen. Also wir werden hineingenommen in ein Vaterverhältnis, in ein wunderbares Vaterverhältnis. Und Gott weiß, dass es gut ist. Gott war im Alten Testament ganz empört, als da einige behaupten, ja, deine Kinder werden ja die Zähne stumpf, gell? Weil sie saure Kirschen bekommen haben oder so. Und Gott sagt, was? Ich gebe saure Kirschen? Ja? Trauben, saure Trauben? Nein. Gott sorgt für sein Volk. Er liebt sein Volk. Und das werden wir heute noch einige Male hören. Und wenn wir das ansprechen, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir das wirklich annehmen, dann werdet ihr merken, und habt ihr auch schon gemerkt, und werdet es doch intensiver merken, wie Gott unser Leben begleitet und beschützt. Die Jünger sind unterwegs und ihnen mangelt nichts. Der Herr lässt sich nicht lumpen und lässt sein Volk darben. Aber er prüft sie natürlich sehr wohl, ob sie Vertrauen haben. Nun, Abba, lieber Vater, Abba, woher wissen wir, dass im Vater unser wirklich Abba steht? Denn in den beiden Übersetzungen aus dem Lukas-Evangelium und Matthäus steht ja nicht Abba, sondern Patros. Ist ja griechisch geschrieben, Vater. Woher wissen wir also, dass im Vater unser wirklich Abba steht? Also dieses persönliche, intime Vater-Bezeichnung, dass Kinder zu Hause sagen. Woher wissen wir das? Wieder? Wo steht es in Aramäisch in der Bibel? Und nicht Griechisch. Also in den Evangelien steht nicht Abba. Es steht bei Paulus im Römerbrief. Der Römerbrief ist auch in Griechisch geschrieben. Aber interessanterweise schreibt Paulus das Abba nicht Griechisch, sondern ganz klar Aramäisch. Nämlich, er sagt dort eindeutig Abba. Also lesen wir mal miteinander dieses, was hier steht. Denn alle... Da schreibt Paulus Abba, Patros. Gell? Also hier wissen wir, dass in der frühchristlichen Gemeinde, das Abba zum Wortschatz gehörte, zum Gebetsschatz, Abba. Lesen wir weiter. So bezeugt der Geist selber. Also der Geist in uns, merkt euch das für nachher noch. Der Geist in uns bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Da können wir nachher noch weiter drauf, wenn wir betrachten, geheiligt wäre dein Name. Aber meint ja immer, dass wir Kinder sind, ja? Also ein Fremder sagt zum anderen nicht, Papa. Sondern es spricht immer von einer neuen Beziehung. Und das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Eigentlich ist dieses Vaterunser das Gebet einer Familie und nicht irgendeiner Religionsgemeinschaft. Wir sind nicht einfach eine Religion, wir Christen. Wir sind auch nicht irgendeine Religionsgemeinschaft, sondern wir sind Familie Gottes. Ist doch was ganz anderes, oder? Wir sind Familie Gottes. Und wir sagen nicht, hoher, allmächtiger Gott, das dürfen wir nicht aussagen, es ist auch so, sondern wir sagen einfach, Abba, Vater. Wir müssen nicht sagen, du universaler Gott, du Tiefe allen Seins, du Urgrund allen Lebens, du allmächtiger, unendlicher. Das dürfen wir alle sagen, stimmt auch alles. Aber wir sagen ganz einfach, Abba, Vater. Ist das nicht gewaltig? Und das lernen wieder, Abba zu sagen. Abba. Und wir können das eigentlich nur immer inniger lernen, wenn wir das betrachten, was Jesus für uns sein will. Erinnert ihr euch an gestern an die Geschichte, die ich erzählt habe vom Hirten? Ja, der kannte nur den Psalm, aber der Bauer kannte den Hirten. Viele kennen viele Geschichten aus der Bibel. Aber sie kennen nicht den Vater. Viele kennen viele Geschichten von Jesus, aber sie kennen Jesus nicht. Das ist oft. Heilige, sagt man. Sie lernen Gott lieben. Und Theologen müssen studieren, um Theologie zu machen. Wir lernen Gott kennen und lernen mit ihm leben. Das ist A und O. Im Vater Unser werden wir ständig hineingenommen in eine Tiefe in die Gemeinschaft. Galater 4,6 schreibt Paulus genauso. Weil ihr aber Söhne seid. Wir dürfen da ruhig auch Töchter einsetzen, gell? Sende Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz. Den Geist, der ruft, Abba, Vater. Und bei Jeremia 19 steht auch ein ganz bewegendes Wort, das mich auch sehr bewegt hat. Und es zeigt auf, Gott will auch im Alten Testament dass die Menschen Vater zu uns sagen. Aber dieses Vatersein hat sich dann plötzlich ganz auf Priester, Könige und Propheten hingedeutet. Nur er war Adoptivvater für sie. Aber das Volk nicht mehr. Jesus führt die Menschen wieder zurück zu dem Eigentlichen, dass ihr alle Söhne und Töchter Gottes sind. Und bei Jeremia lesen wir, ich lade Sie ein, das zu sagen, lesen. Ich hatte gedacht, nehmen und dir ein liebliches Land geben, das herrlichste Erbteil unter den Völkern. Ich dachte, du würdest mich Vater nennen und dich nicht abwenden von mir. Tja, mir nicht den kalten Rücken zeigen, gell? Ich dachte, du würdest zu mir Vater sagen und nicht mir den kalten Rücken zeigen. Gestern haben wir gehört, mein Volk, was habe ich dir getan? Warum zeigst du mir den kalten Rücken? Ich bin doch dein Vater. Ja. Gott möchte uns Vater sein. Und Jesus führt uns in dieses einmalige Verhältnis ein. Aber nur in ein ganz neues Verhältnis, das viel intensiver ist, das viel tiefer geht. Warum? Weil er die Sohnschaft, seine göttliche Sohnschaft mit uns teilt. Wir werden wie er mit ihm Söhne Gottes. Und der Geist in uns bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind, Söhne und Töchter Gottes. Aber, lieber Vater, denke mal, bei dir, Vater, will ich sein, wie Friedrich Bodelschwinger. Mein Sohn, mein kleiner Mann, was willst du? Vater, ich will bei dir sein. Vater, ich will bei dir sein. Eine andere Geschichte gibt es in einem kleinen Dorf, in einer Stadt. Da waren Akrobaten da, Hochseilartisten. Und sie spannten vom Kirchturm zu einem anderen großen Haus gegenüber, zum Rathaus, ein großes Seil. Und dann ging ein Artist hoch mit einer Schubkarre. Und die Leute haben schon gesehen, was der alles vermag. Und dann sagte, wer traut mir zu, dass ich... Na, es war so, zuerst ging er mit einem schweren Sack im Schubkarren über das Seil und es hat geklappt. Und dann fragte jemanden, wer traut sich zu, dass ich auch ihn über das Seil führe. Und alle sagen, ja, das trauen wir dir zu. Also, dann kommen sie hoch. Und keiner ging hoch. Bis schließlich ein Junge, sagte ich, ja. Und der Junge geht hoch, setzt sich in den Karren und der Mann führt ihn über, der Artist führt ihn auch über das Hochseil. Und er kommt wieder runter und die Leute fragen, sag mal, hast du das zugetraut? Dann sagte der Junge, natürlich, das ist ja mein Vater. Ja, er wusste sich in der Hand des Vaters, ja. Und wir dürfen uns wirklich in der Hand des Vaters wissen. Das ist das Wesentliche erstmal unseres Glaubens. Unser Glaube ist erst einmal lebendige Beziehung haben zu Gott. Und die ist oft gestört, gell? Die ist auch in mir noch immer wieder gestört. Ja, weil wir eben nicht schauend den Weg gehen, sondern glaubend. Und immer neue Schritte des Vertrauens gehen müssen, ja. Und das Vertrauen ist etwas, was ich jeden Tag neu annehmen muss, ja. Das ist nicht einfach, was man so immer so greifbar hat, sondern jeden Tag muss ich mir neu sagen, in einer Entscheidung, du bist mein Papa, du bist mein Vater und ich vertraue dir jetzt. Du gibst mir das tägliche Brot. Du gibst mir das, was ich brauche, denn du lässt deine Kinder nicht verkümmern. Du bist mein Gott, du bist mein Vater. Ja, liebe Schwestern und Brüder, so wird das Vaterunser beginnt praktisch mit einer Beziehungsklärung. Hast du, wenn du betest, dann hast du einen Vater, den du ansprichst. Jesus macht deutlich, wenn ihr betet, sollt ihr zuerst mal wissen, ihr habt einen Vater. Die Beziehung soll stimmen. Eure Beziehung zu Gott soll klar sein. Und zwar, er ist euch Abba, er ist euch Vater. Er ist euch Vater. Was haben wir manchmal aus dem Christentum gemacht, gell? Beim Christsein, das Christsein beginnt nicht bei unserer Heiligkeit. Christsein beginnt nicht bei unserer Sündenlosigkeit. Christsein beginnt beim Vater, wo es heißt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit jeder, der an Jesus glaubt, nicht zugrunde geht. Johannes 3, 16. Papst Benedikt hat in seiner Enzyklika auch Deus Caritas Est dieses wunderschöne Wort geprägt. Die Formel christlicher Existenz ist die Formel christlicher Existenz. Was ist eine Formel? Jeder weiß das. Eine Formel ist, dass ich das richtige Ergebnis habe, gell, am Schluss. Eine Formel ermöglicht mir das richtige Ergebnis. Wenn ich eine falsche Formel habe und falsche Werte einsetze, dann kommt nicht das Richtige raus. Eine Formel hilft mir, dass ich auf dem rechten Weg bin. Ja, auf dem rechten Weg zum richtigen Ziel, zum richtigen Ergebnis. Und jetzt sagt der Papst, die Formel christlicher Existenz ist 1. Johannes 4,16. Nämlich, wir haben die Liebe Gottes zu uns erkannt und sie gläubig angenommen. Ein wunderbares Wort, gell? Schaut, das ist das Erste, was wir in unserem christlichen Glauben wissen müssen. Zuerst steht die Liebe Gottes, die so weit geht, dass er seinen geliebten Sohn für uns hingibt, damit wir nicht zugrunde gehen. Gott will nicht, dass wir zugrunde gehen. Er will, dass wir Leben haben. Heute Morgen habe ich die Bibel gelesen, aufstehen, und da hat Johannes 10, wunderbar, wo da heißt, wo es da dann heißt, der Vater hat euch in meine Hand gegeben und ich lass euch meine Hand nicht entreißen. Ist das nicht schön? Gott lässt sich uns nicht aus seiner Hand entreißen. Er liebt uns. Das will Jesus erst. Er will, dass unsere Gottesbeziehung erst einmal ganz tief wird. Er will, hört auf mit dieser moralischen Klamisiererei. Ihr alle und ich, wir sind Sünder. Ich habe vor Jahren einmal abends bei der Besinnung gedacht, Jesus, sag mal, wie kannst du mich überhaupt lieben? Ich bin doch so ein großer Sünder. Und dann kam die Antwort, Wolfgang, sag mal, wann bin ich denn Mensch geworden? Als du ein Heiliger warst oder Sünder? Ja. Er ist Mensch geworden, als wir Sünder waren. Und da will er hineinkommen. Er will hineinkommen, da wo ich schwach bin. Das bewegt mich so. Wisst ihr, diese Worte, die müssen wir so richtig in uns aufnehmen. Wenn Jesus sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, das Verlorene zu suchen, ja? Oder gleich Johannes 1, ja, wenn er sagt, das Licht kam in die Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und ich darf jetzt sagen, lieber Herr, schau mal meine Finsternis in meinem Herzen an. Schau mal das Verlorene in mir an. Und jetzt darf ich wissen, gerade da suchst du mich. Gerade da willst du bei mir sein. Er lässt die 99 gute Seiten von mir zurück, um das eine Dunkle in mir zu suchen. Wisst ihr, das ist alles Abba, Abba. Wir werden eingehüllt in seine Liebe, in sein Suchen. Für mich ist in der Seelsorge immer wichtig, die Menschen das zu vermitteln. Lass Jesus endlich in deine Dunkelheiten ein und lass dich darin lieben. Lass dich darin lieben vom Abba, von Jesus. Ja, deine starken Seiten, mein Gott, die kann jeder annehmen, gell? Ich gefalle jedem von meinen starken Seiten her. Aber wenn er meine schwachen Seiten kennt, wird er mich dann noch schätzen? Gell, das ist das Problem. Und deswegen, Jesus schätzt mich in meinen schwachen Seiten. Weil er nämlich weiß, da drin brauche ich die Liebe, um mich zu verändern, um mich zu erneuern. Das hat mich ja mal bewegt. Letztes Jahr hatten wir in Augsburg Pro Christ. Und wir auch katholische Kirche, wir haben daran teilgenommen. Haben es ökumenisch gemacht. Und ich habe dann unter anderem auch für Mitarbeiter abends einen Impuls gegeben. Unter anderem sagte ich an einem Abend, Gott schätzt dich und sucht dich gerade in deinen schwachen Seiten. Denn die Starken, die kann jeder annehmen. Aber Gott sucht dich in deinen Schwachen, weil er dich darin lieben will. Am nächsten Tag spricht mich ein Jugendlicher, so 18, 19 Jahre an, aus einer Freikirche, spricht mich an und sagt, Pater Held, gestern Abend, da haben sie mich wieder ins Licht gebracht. So ähnliche Worte hat er gesagt. Wissen Sie, ich war an dem Abend so verzagt und habe nicht mehr an mich glauben können. Ich war so down. Und dann sagten sie, Gott liebt dich in deiner Schwäche, denn die starke Seiten kann jeder annehmen. Jetzt bin wieder froh und im Licht. Schaut, wir haben das alles, wissen wir im Vater unser. Wir sind wirklich Angenommene, gell? Und gerade in der Krise, der gegenwärtigen kirchlichen Situation, ist diese Frohbotschaft das Eigentliche. Alle reden nur von Moral, reden wir wieder von Beziehung, dass wieder das geschehen kann, was Gott tun will, dass die Vereinsamung aufhört. Und dann wird neues Leben entstehen. So, war dieses Aber, liebe Schwestern und Brüder. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Seid ihr einverstanden, wenn wir es nur 10 Minuten machen? Ja, warum? Weil der Gottesdienst, ich will ein bisschen früher anfangen mit dem Gottesdienst, damit wir frühzeitig fertig sind, noch rechtzeitig. Also vertrete ein bisschen die Beine und schnappt ein bisschen frische Luft und dann treffen wir uns 10 nach halb. Und da geht's